Ostern steht vor der Tür, es wird ein stilles Fest werden, wie letztes Jahr auch. Keine festliche Musik im Domgewölbe und kein Unterwegssein in ferneren Gefilden. Wir sind geübt, aber auch erschöpft im Warten mit ungewisser Länge. Kann man energetisch auftanken bei besonders großen Stücken der Weltliteratur? Was gibt es da und was passt zu Ostern? Ostern, das ist der christliche Glaube, der Katholizismus. Die schöne Literatur geht nicht nur schön mit ihm um. Sie will ja nicht nur Dekor sein, aber große Literatur greift tiefer. Sie greift über die Kirchenkritik hinaus und fasst den Menschen an sein schwaches Herz. Ist die Lehre Jesu nicht viel zu anspruchsvoll für den gemeinen, gewöhnlichen Menschen? Das ist ein wiederkehrendes Thema in Fjodor Dostojewskis Romanen, exemplarisch verdichtet im Kapitel Der Großinquisitor aus den Brüdern Karamasow. Es wäre ein vergebliches Unterfangen, ihn das Figurenkabinett des Romans vorzustellen, samt allen Atmosphären aus existenziellen Höhen und Tiefen. 1200 Seiten sind ein epischer Marathon, auf dem Dostojewski die großen Themen entwickelt, die uns Menschen moralisch und weltanschaulich angehen. Habgier und Eifersucht, Schuld und Sühne, Atheismus und Menschenliebe, Leidenschaft, Mut und Weltvertrauen. Das Großinquisitor-Kapitel bildet dabei eine Insel, die aus der Textur des Romangeschehens ablösbar ist und in sich steht. Die in sich steht als eine Frage nach der Größe und der Niedrigkeit des Menschen, als eine Frage nach dem Anspruch, den das jesuanische Christentum an den Menschen stellt. Dostojewski stellt diese Frage modern und aktuell, denn im Großinquisitor-Kapitel geht es um nichts Geringeres als um den Anspruch der menschlichen Freiheit. Lassen Sie sich in den nächsten 40 Minuten nach Andalusien entführen, wo seit Jahrhunderten die Semana Santa gefeiert wird, die Heilige Woche. In großen Prozessionen erinnert man dort in der Karwoche den Leidensweg Christi. Dostojewski lässt seine Erzählung 1,5 Jahrtausende später spielen, zur Zeit der spanischen Inquisition. Noch einmal kommt Jesus zurück auf die Erde in eine religiös erhitzte Zeit der brennenden Scheiterhaufen. Wird ihn die Kirche erkennen? Will sie ihn erkennen? Ist sein Besuch willkommen? Oder stört der Heiland die Kreise der Kirche? Doch hören Sie jetzt den Originalton Dostojewskis. In seiner unermesslichen Barmherzigkeit wandelt er noch einmal unter den Menschen. In derselben Menschengestalt, in der er 3 Jahre lang vor 15 Jahrhunderten unter den Menschen gewandelt war. Er steigt hernieder auf die glutheißen Plätze der südlichen Stadt, der erst am Vorabend in einem prunkvollen Auto da Fe in Gegenwart des Königs, seines Hofes, der Ritter, der Kardinäle und der entzückendsten Hofdamen vor dem zahllosen Volk Sevillas, der Kardinal-Großinquisitor beinahe ein volles 100 Heretiker ad majorem Dei gloriam verbrannt hat. Er kam unauffällig und still, und doch, sie erkennen ihn alle. Das könnte eine der besten Stellen des Poems geworden sein, das heißt, woran eigentlich sie ihn erkennen. Die Menge strömt mit unaufhaltsamer Gewalt auf ihn zu, umringt ihn, wird immer dichter und folgt ihm. Er schreitet wortlos unter den Menschen dahin, mit dem stillen Lächeln unendlichen Erbarmens. Die Sonne der Liebe scheint in seinem Herzen, die Strahlen des Lichtes, die der Erleuchtung und der Kraft strömen aus seinen Augen, ergießen sich über die Menschen und lassen ihre Herzen in Gegenliebe erbeben. Er hebt die Arme ihnen entgegen, segnet sie, und von jeder Berührung, auch nur seiner Gewänder, geht heilende Kraft aus. Da ruft aus der Menge ein Greis, blind seit seiner Kindheit, »Herr, heile mich, auf dass auch ich dich sehe!« Und es ist, als lösten sich die Schuppen von seinen Augen, und der Blinde sieht ihn. Die Menge weint und küsst die Spuren seiner Füße. Kinder streuen Blumen auf seinen Weg, singen und jubeln ihm entgegen. »Hosianna!« Und alle wiederholen, »Er ist's leibhaftig! Er muss es sein. Es ist kein anderer als er. Er tritt vor ein Portal der Kathedrale von Sevilla. Gerade in dem Augenblick, als ein offener weißer Kindersarg unter Wehklagen ins Gotteshaus getragen wird. Darin liegt ein 7-jähriges Mädchen, einzige Tochter eines angesehenen Bürgers. Das tote Kind ist in Blumen gebettet. Er wird dein Kind aufwecken, rufen Stimmen aus der Menge der weinenden Mutter zu. Der Geistliche, der zum Empfang des Sarges aus der Kathedrale getreten ist, sieht verständnislos drein und runzelt die Stirn. Da hört man den lauten Schmerzensschrei der Mutter des toten Mädchens. Sie fällt ihm zu Füßen. »Wenn du es bist, erwecke mein Kind vom Tode«, ruft sie und streckt ihre Arme nach ihm aus. Der Trauerzug hält an. Der kleine Sarg wird zu seinen Füßen auf den Boden gesetzt. Sein Blick ist voller Erbarmen und seine Lippen sprechen leise noch einmal »Talita Kumi«, und alsbald stand das Mädchen auf. Das Mädchen richtet sich im Sarge auf, setzt sich und sieht sich lächelnd mit weit geöffneten Äuglein verwundert im Kreise um. In seinen Händen hält es den Strauß weißer Rosen, mit denen es im Sarge lag. In der Menge Freudentaumel, Schreie, Schluchzen. Und da in eben diesem Augenblick geht über den Platz vor der Kathedrale der Kardinal Großinquisitor selbst. Er ist ein Greis von bald 90 Jahren, hochgewachsen, aufrecht, mit ausgemergeltem Gesicht und tief eingesunkenen Augen, in denen aber immer noch ein heller Funke glimmt. Oh, er hat nicht seine prunkvollen Kardinalsgewänder angelegt, in denen er gestern vor das Volk trat, als die Feinde des römischen Glaubens verbrannt wurden. Nein, jetzt trägt er seine alte, grobe Mönchskutte. In gebührendem Abstand folgen ihm seine düsteren Gehilfen, seine Sklaven und die heilige Wache. Er bleibt beim Anblick der Menge stehen und beobachtet sie aus der Ferne. Er sieht alles. Er sieht, wie der Sarg ihm zu Füßen gesetzt wird, sieht, wie das Mägdlein sich aus dem Sarge erhebt und sein Gesicht verfinstert sich. Er runzelt seine grauen, dichten Brauen, und in seinen Augen flammt ein unheilverkündendes Feuer auf. Er weist mit dem Finger auf ihn und befiehlt den Wachen, ihn zu ergreifen. Und siehe, so groß ist seine Gewalt und so abgerichtet, gehorsam und ihm ergeben ist das Volk, dass die Menge sich sofort vor den Wachen teilt und in der plötzlich eingetretenen Totenstille legen sie ungehindert Hand an ihn und führen ihn ab. Augenblicklich neigen sich vor dem greisen Inquisitor einmütig die Köpfe bis auf die Erde. Er erteilt dem Volk schweigend den Segen und schreitet weiter. Ostern steht vor der Tür, es wird ein stilles Fest werden, wie letztes Jahr auch. Keine festliche Musik im Domgewölbe und kein Unterwegssein in ferneren Gefilden. Wir sind geübt, aber auch erschöpft im Warten mit ungewisser Länge. Kann man energetisch auftanken bei besonders großen Stücken der Weltliteratur? Was gibt es da und was passt zu Ostern? Ostern, das ist der christliche Glaube, der Katholizismus. Die schöne Literatur geht nicht nur schön mit ihm um. Sie will ja nicht nur Dekor sein, aber große Literatur greift tiefer. Sie greift über die Kirchenkritik hinaus und fasst den Menschen an sein schwaches Herz. Ist die Lehre Jesu nicht viel zu anspruchsvoll für den gemeinen, gewöhnlichen Menschen? Das ist ein wiederkehrendes Thema in Fjodor Dostojewskis Romanen, exemplarisch verdichtet im Kapitel »Der Großinquisitor« aus den Brüdern Karamasow. Es wäre ein vergebliches Unterfangen, ihn das Figurenkabinett des Romans vorzustellen, samt allen Atmosphären aus existenziellen Höhen und Tiefen. 1200 Seiten sind ein epischer Marathon, auf dem Dostojewski die großen Themen entwickelt, die uns Menschen moralisch und weltanschaulich angehen. Habgier und Eifersucht, Schuld und Sühne, Atheismus und Menschenliebe, Leidenschaft, Mut und Weltvertrauen. Das Großinquisitor-Kapitel bildet dabei eine Insel, die aus der Textur des Romangeschehens ablösbar ist und in sich steht. die in sich steht als eine Frage nach der Größe und der Niedrigkeit des Menschen, als eine Frage nach dem Anspruch, den das jesuanische Christentum an den Menschen stellt. Dostojewski stellt diese Frage modern und aktuell. Denn im Großinquisitor-Kapitel geht es um nichts Geringeres als um den Anspruch der menschlichen Freiheit. Lassen Sie sich in den nächsten 40 Minuten nach Andalusien entführen, wo seit Jahrhunderten die Semana Santa gefeiert wird, die Heilige Woche. In großen Prozessionen erinnert man dort in der Karwoche den Leidensweg Christi. Dostojewski lässt seine Erzählung 1,5 Jahrtausende später spielen, zur Zeit der spanischen Inquisition. Noch einmal kommt Jesus zurück auf die Erde in eine religiös erhitzte Zeit der brennenden Scheiterhaufen. Wird ihn die Kirche erkennen? Will sie ihn erkennen? Ist sein Besuch willkommen? Oder stört der Heiland die Kreise der Kirche? Doch hören Sie jetzt den Originalton Dostojewskis. Die Wachen führen den Gefangenen in ein enges, düsteres Gewölbe, ein Verlies in dem uralten Sitz des Heiligen Tribunals und schließen ihn dort ein. Der Tag vergeht. Die Nacht, die dunkle, heiße, sevillanische Nacht ohne einen einzigen Hauch bricht an. Die Luft ist voll des Dufts von Lorbeer und Zitronen. In der tiefen Dunkelheit öffnet sich plötzlich die eiserne Tür des Verlieses. Und der greise Großinquisitor selbst betritt langsam ein Licht in der Hand das Verlies. Er ist allein. Die Tür hinter ihm wird sofort abgeschlossen. Er bleibt am Eingang stehen und sieht ihm lange eine Minute oder auch zwei ins Antlitz. Endlich nähert er sich ihm langsam, stellt das Licht auf den Tisch und sagt: Bist du es? Du? Aber dann, da eine Antwort ausbleibt, fügt er schnell hinzu: Antworte nicht, schweige. Und was könntest du auch sagen? Ich weiß nur zu gut, was du sagen würdest. Du hast ja auch nicht das Recht, dem etwas hinzuzufügen, was du bereits früher gesagt hast. Warum bist du gekommen, uns zu stören? Denn du bist gekommen, uns zu stören. Und du weißt es selbst. Weißt du aber auch, was morgen geschehen wird? Ich weiß nicht, wer du bist. Und ich will nicht wissen, bist du es selbst oder nur sein Ebenbild? Aber morgen werde ich das Urteil über dich sprechen und dich als den schlimmsten aller Heretiker auf den Scheiterhaufen verbrennen. Und dasselbe Volk, das dir heute die Füße küsste, wird morgen auf meinen Wink die Kohlenglut deines Scheiterhaufens schüren. Weißt du das? Ja, vielleicht weißt du es, fügte er hinzu, ohne auch nur einen Moment den Blick von seinem Gefangenen abzuwenden. Hast du das Recht, uns auch nur ein einziges von den Geheimnissen jener Welt, aus der du kommst, zu offenbaren? Fragte ihn mein Greis und antwortet statt seiner: Nein, du hast es nicht, damit du dem bereits früher Gesagten nichts hinzufügst und den Menschen die Freiheit, woran dir damals, als du auf Erden waltest, so viel lag, nicht nimmst. Alles, was du von Neuem offenbaren würdest, müsste die Freiheit des Glaubens der Menschen beeinträchtigen, denn es würde ihnen als Wunder erscheinen. Die Freiheit ihres Glaubens aber war dir schon damals, vor 1,5 Jahrtausenden, das Allerteuerste. Warst nicht du es, der damals so oft wiederholte: Ich will euch freimachen? Nun, vorhin hast du sie gesehen, diese freien Menschen, fügt plötzlich der Greis mit nachdenklichem Lächeln hinzu. Ja, dieses Werk kam uns teuer zu stehen, fährt er fort und sieht ihn streng an. Aber wir haben dieses Werk endlich in deinem Namen vollbracht. 15 Jahrhunderte lang haben wir uns mit dieser Freiheit geplagt. Aber nun ist es vollbracht, und zwar vollbracht für alle Zeit. Du willst nicht glauben, dass es für alle Zeit vollbracht ist? Du siehst mich sanftmütig an und würdigst mich nicht einmal deines Zorns. Aber du musst wissen, dass jetzt, gerade jetzt, diese Menschen mehr denn je von ihrer uneingeschränkten Freiheit überzeugt sind, während sie selbst ihre Freiheit uns dargebracht und unterwürfig zu Füßen gelegt haben. Wir sind es, die das erreicht haben, Aber ist es auch das, was du gewollt? Ist diese Freiheit dieselbe, die du gemeint hast? Jetzt erst, er meint natürlich die Inquisition, ist es möglich geworden, an das Glück der Menschen zu denken. Der Mensch ist zum Rebellen geschaffen, aber kann denn ein Rebell glücklich sein? Du wurdest gewarnt, fährt der Greis fort. Es fehlte dir nicht an Warnungen und Zeichen, aber du hörtest nicht auf die Warnungen. Du verschmähtest den einzigen Weg, auf dem man die Menschen glücklich machen kann. Aber glücklicherweise hast du, ehe du schiedest, dieses Werk uns überlassen. Du hast es uns zugesichert. Du hast es mit deinem Wort besiegelt. Du hast uns das Recht gegeben, zu binden und zu lösen. Und jetzt ist es unmöglich, auch nur daran zu denken und dieses Recht zu entziehen. Warum also bist du gekommen, uns zu stören? Der furchtbare und kluge Geist, der Geist der Selbstvernichtung und des Nichtseins, fährt der Greis fort. Der große Geist sprach mit dir in der Wüste und uns ist in den Büchern überliefert, er habe dich versucht. Trifft es auch zu? Wäre es möglich, jemals etwas zu sagen, das der reinen Wahrheit näher käme als das, was er dir in den drei Fragen offenbarte und was du verwarfst und was in der Schrift Versuchung genannt wird? Entscheide selbst, wer damals recht hatte, du oder der andere, der dich damals fragte. Erinnere dich der ersten Frage. Sie lautete, wenn nicht buchstäblich, so doch dem Sinne nach, du willst unter die Menschen treten und kommst mit leeren Händen, mit der Verheißung einer Freiheit, die sie in ihrer Einfalt und als geborene Unruhestifter nicht einmal erfassen können, vor der sie sich fürchten und zurückschrecken, denn es gab noch nie etwas Unerträglicheres für den Menschen und für die menschliche Gesellschaft als die Freiheit. Siehst du die Steine in dieser nackten, glühenden Wüste? Verwandle sie in Brote und die Menschheit wird dir folgen wie eine Herde, dankbar und gehorsam, wenn auch ewig bangend, du könntest deine Hand zurückziehen und mit deinen Broten würde es ein Ende nehmen. Du aber wolltest dem Menschen die Freiheit lassen und verwarfst das Angebot, denn was wäre das für eine Freiheit, fragtest du, wenn der Gehorsam mit Broten erkauft würde. Du entgegnetest, dass der Mensch nicht allein vom Brote lebe. Weißt du aber auch, dass der Geist der Erde sich im Namen gerade dieses irdischen Brotes gegen dich erheben, mit dir streiten und dich besiegen wird und dass alle ihm nachfolgen und ausrufen werden, wer ist dem Tier gleich? Es macht vor uns das Feuer vom Himmel fallen. Weißt du auch, dass Zeiten vergehen werden und dass die Menschheit durch den Mund ihrer Weisheit und Wissenschaft verkünden wird, dass es kein Verbrechen gibt, folglich auch keine Sünde, sondern nur Hungernde? Mache sie satt und verlange dann von ihnen Tugend. Dies wird auf ihrem Banner stehen, mit dem sie gegen dich ziehen und deinen Tempel niederreißen werden. Und anstelle deines Tempels wird ein neuer Bau errichtet, wird von neuem ein furchtbarer babylonischer Turm errichtet werden. Und obwohl auch dieser, genau wie der erste, nicht vollendet werden wird, hättest du den Bau dieses neuen Turms vermeiden und die Leiden der Menschheit um 1000 Jahre verkürzen können, denn sie werden doch zu uns kommen, nachdem sie 1000 Jahre lang sich mit ihrem Turm abgequält haben. Sie werden uns finden und uns anflehen, macht uns satt, denn die, die uns das Feuer vom Himmel versprachen, haben es uns nicht gegeben. Dann werden wir es sein, die ihren Turm vollenden. Denn nur der wird ihn vollenden, der satt machen kann. Und satt machen werden nur wir in deinem Namen. Wir werden lügen, dass es in deinem Namen geschehe. Und niemals, niemals werden sie ohne uns satt werden. Nie wird eine Wissenschaft ihnen Brot geben, solange sie frei bleiben. Aber das Ende wird sein, dass sie ihre Freiheit uns zu Füßen legen und uns sagen, macht uns zu euren Knechten, aber macht uns satt. Sie werden endlich einsehen, dass Freiheit und irdisches Brot ausreichend für alle unvereinbar sind. Denn niemals, niemals werden sie lernen, miteinander zu teilen. Sie werden sich auch davon überzeugen, dass sie niemals frei sein können, weil sie kleinmütig, lasterhaft, nichtswürdig und Rebellen sind. Du hast ihnen das himmlische Brot verheißen, aber ich wiederhole, kann dieses himmlische Brot sich in den Augen des schwachen, stets lasterhaften und stets niederträchtigen Menschengeschlechtes mit dem irdischen vergleichen? Selbst wenn im Namen des himmlischen Brotes dir Tausende und Zehntausende nachfolgen sollten, was würde mit den Millionen und Zehntausend Millionen von Wesen geschehen, über deren Kräfte es geht, auf das irdische Brot zugunsten des himmlischen zu verzichten? Oder sind dir nur die Zehntausende starker und großer teuer, während die übrigen Millionen zahllos wie der Sand am Meer die schwachen, aber dich ebenfalls liebenden nur als Material für diese Großen und Starken dienen sollen? Nein. Uns sind auch die Schwachen teuer. Sie sind lasterhaft und Rebellen. Aber schließlich sind sie es, die den Gehorsam lernen werden. Sie werden uns bewundern und uns für Götter halten, weil wir bereit sind, sie zu führen, die Freiheit zu ertragen und über sie zu herrschen. Ein solches Grauen wird für sie schließlich die Freiheit bedeuten. Aber wir werden sagen, dass wir dir nachfolgen und in deinem Namen herrschen. Wir werden sie abermals betrügen, denn dich werden wir nicht mehr zu uns hereinlassen. Und in eben diesem Betrug wird unser Leiden bestehen, denn wir werden lügen müssen. Das ist es, was diese erste Frage in der Wüste bedeutete und was du von dir gewiesen hast, im Namen einer Freiheit, die du über alles stelltest. Indessen war in dieser Frage das große Geheimnis dieser Welt beschlossen. Hättest du die Brote angenommen, dann wäre das deine Antwort gewesen auf die allgemeine und ewige menschliche Sehnsucht, sowohl jedes Einzelnen als auch der ganzen Menschheit, nämlich, wen sollen wir anbeten? Es gibt keine Sorge, die für den frei gewordenen Menschen anhaltender und quälender wäre als die, sobald wie möglich jemanden zu finden, vor dem man sich in Anbetung verneigen könnte. Doch muss der Gegenstand dieser Anbetung unbestritten sein, absolut unbestritten, so dass alle Menschen sogleich bereit wären, ihn gemeinsam anzubeten. Denn die Sorge dieser jämmerlichen Kreaturen besteht nicht allein im Suchen nach einem Gegenstand meiner oder meines Nachbarn Anbetung, sondern im Suchen nach etwas, an das alle glauben und das alle anbeten sollen, und zwar unbedingt alle gemeinsam. Dieses Bedürfnis nach einer Allgemeingültigkeit der Anbetung ist die größte Pein jedes einzelnen Menschen und der gesamten Menschheit seit Anbeginn der Zeiten. Um der allgemeinen Anbetung willen rotten sie einander mit dem Schwert aus. Sie schufen sich ihre Götter und forderten einander auf, verlasst eure Götter, kommt und betet unsere an, sonst seid ihr und eure Götter des Todes. Und so wird es bleiben bis ans Ende der Welt. Sogar dann noch, wenn auch die Götter aus der Welt verschwunden sein werden, dann wird der Mensch vor den Götzen in die Knie sinken. Dir konnte dieses wichtige Geheimnis der menschlichen Natur nicht verborgen sein, aber du hast das einzige, absolute Banner, das dir angeboten wurde, zurückgewiesen, das Banner des irdischen Brotes, mit dem du alle hättest zwingen können, dich vorbehaltlos anzubeten. Du hast es abgelehnt im Namen der Freiheit und des himmlischen Brotes. Und nun sieh, was du weiter tatest, und zwar wiederum im Namen der Freiheit. Ich sage dir, dass es keine quälendere menschliche Sorge gibt, als jemand zu finden, dem er so schnell wie möglich die Gabe der Freiheit, mit der dieses unglückselige Wesen auf die Welt kommt, übergeben kann. Aber nur der kann sich der Freiheit der Menschen bemächtigen, der ihr Gewissen beruhigt. Mit dem Brote war dir ein wirksames Banner gereicht. Du gibst Brot und der Mensch bietet dich an, denn es gibt nichts Unbestritteneres als Brot. Wenn aber irgendjemand gleichzeitig außer dir sich seines Gewissens bemächtigt, oh dann wird der Mensch auch dein Brot von sich werfen. und jenem nachfolgen, der sein Gewissen verführt, denn darin hattest du recht. Das Geheimnis des menschlichen Seins liegt nicht darin, dass man lebt, sondern darin, wofür man lebt. Ohne eine feste Vorstellung davon, wofür der Mensch lebt, ist er nicht willens zu leben und wird eher Hand an sich legen, als auf der Erde zu bleiben, mag er noch so reichlich von Broten umgeben sein. So ist es. Aber was ist daraus geworden? Statt der Freiheit der Menschen, sich zu bemächtigen, hast du sie noch größer gemacht. Hast du vergessen, dass Ruhe und sogar der Tod dem Menschen lieber sind als die freie Wahl im Wissen von Gut und Böse? Nichts ist den Menschen so verführerisch wie die Freiheit seines Gewissens, aber es gibt auch nichts, was ihn mehr peinigt. Und nun hast du statt für die festen Grundsätze eines immer beruhigten Gewissens dich für alles entschieden, was Ausnahme, Rätselhaftes und Schwankendes ist, für alles, was über die Kräfte der Menschen geht. Du handeltest ganz so, als liebtest du sie nicht, ausgerechnet du, der du gekommen bist, dein Leben für die Menschen zu lassen, statt dich der menschlichen Freiheit zu bemächtigen, hast du sie vervielfacht und das Seelenreich des Menschen mit ihrer Qual für alle Zeiten schwer belastet. Dich verlangte es nach einer Liebe aus Freiheit, nach der freien Nachfolge des von dir angenommenen und ergriffenen Menschen. Anstelle des alten, festen Gesetzes sollte der Mensch sich künftig selbst aus freiem Herzen für Gut und Böse entscheiden und sich einzig von deinem Bild in seiner Seele leiten lassen. Aber wie konntest du dabei außer Acht lassen, dass er schließlich sogar dein Bild und deine Wahrheit verwerfen muss, wenn ihm eine so furchtbare Last auferlegt wird, wie die Freiheit der Wahl? Und schließlich werden sie verkünden, dass du keineswegs die Wahrheit bist, denn man hätte sie keiner größeren Verwirrung und Pein aussetzen können, als du es tatest, indem du ihnen so viele Sorgen und unlösbare Fragen aufbürdetest. Dadurch hast du selbst mit der Zerstörung deines eigenen Reiches den Anfang gemacht und darfst keinem anderen die Schuld daran geben. Und was wurde dir in Aussicht gestellt? Drei Kräfte auf Erden. Einzig und allein diese drei Kräfte vermögen das Gewissen dieser kraftlosen Rebellen für alle Ewigkeit zu unterwerfen und zu bannen zu ihrem eigenen Glück. Diese Kräfte sind das Wunder, das Geheimnis und die Autorität. Du hast das Erste, das Zweite und das Dritte von dir gewiesen und damit selbst ein Beispiel gegeben. Als der furchtbare und allweise Geist dich auf die Zinne des Tempels führte und sprach, wenn du wissen willst, ob du Gottes Sohn bist, so stürze dich hinab, denn von ihm ist geschrieben, dass die Engel ihn auffangen und tragen werden, dass er nicht stürzen und zerschmettern wird, und so wirst du wissen, ob du Gottes Sohn bist und beweisen, wie groß dein Glaube an deinen Vater ist. Da wiesest du den Vorschlag, den du vernahmst, von dir, folgtest ihm nicht und stürztest dich nicht hinab. O gewiss, da handeltest du stolz und herrlich wie Gott. Die Menschen aber, dieses schwache, rebellische Geschlecht, sind sie etwa Götter? Du wusstest damals, dass du, so du nur einen Schritt, auch nur eine Bewegung machtest, um dich hinabzustürzen, sofort Gott selbst versucht und deinen Glauben an ihn eingebüßt hättest, dass du an der Erde, die du zu retten gekommen warst, zerschmettert wärest und dass der kluge Geist, der dich versuchte, triumphiert hätte. Aber ich wiederhole, gibt es viele, die so sind, wie du es bist? Sollte es möglich sein, dass du auch nur eine Minute lang annehmen konntest, dass es auch dem Menschen gegeben sei, einer solchen Versuchung zu widerstehen? Ist denn die menschliche Natur so beschaffen, dass sie auf das Wunder verzichten und in solchen furchtbaren Augenblicken des Lebens, in den Augenblicken ihrer qualvollen seelischen Grundfragen, allein auf die freie Entscheidung des Herzens angewiesen sein sollte? Oh, du wusstest, dass deine Tat in die Schrift eingehen, dass sie die Abgründe der Zeit überdauern und die entferntesten Himmelsstriche erreichen würde. Und du hofftest, dass der Mensch deine Nachfolge antreten und bei Gott bleiben würde, ohne des Wunders zu bedürfen. Aber du wusstest nicht, dass der Mensch, sobald er das Wunder verneint, sogleich auch Gott verneint, denn dem Menschen liegt weniger an Gott als an dem Wunder. Und da es über Menschenkraft geht, ohne das Wunder auszukommen, schafft er sich selbst seine Wunder, seine eigenen Wunder und beugt seine Knie vor Zauberei und Hexenspuk, mag er auch hundertmal Rebell, Heretiker und Atheist sein. Du bist nicht vom Kreuz herabgestiegen, als sie dich verhöhnten, deiner spotteten und riefen, steig herab vom Kreuz und wir werden glauben, dass du es bist. Du stiegst nicht herab, weil du wiederum die Menschen nicht durch ein Wunder in deinen Bann schlagen wolltest und nach freiem Glauben, nicht aber nach Wunderglauben dürstetest. Es dürstete dich nach freier Liebe und nicht nach dem sklavischen Entzücken des Geknechteten vor einer Macht, die ihn einmal für immer mit Entsetzen erfüllt hat. Aber auch darin hast du die Menschen viel zu hoch geschätzt, denn sie sind, wiewohl als Rebellen geschaffen, nun einmal Sklaven. Sieh um dich und urteile selbst. 15 Jahrhunderte sind verstrichen. Schau sie dir an. Wen hast du zu dir erhoben? Ich schwöre, der Mensch ist schwächer und niedriger geschaffen, als du von ihm dachtest. Ist es ihm wirklich möglich, dasselbe zu erfüllen wie du? Indem du ihn überschätztest und allzu viel von ihm verlangtest, handeltest du so, als hättest du kein Mitleid mehr mit ihm. Ausgerechnet du, der du ihn mehr liebtest als dich selbst. Hättest du ihn nicht überschätzt, so hättest du weniger von ihm verlangt. Und das wäre der Liebe ähnlicher gewesen, denn seine Bürde wäre leichter geworden. Er ist schwach und er ist niederträchtig. Was besagt es schon, dass er heute aller Orten gegen unsere Herrschaft rebelliert und dass er stolz ist, weil er rebelliert? Das ist der Stolz eines Kindes und eines Schuljungen. So rebellieren Kinder, die sich in ihrer Klasse zusammenrotten und den Lehrer davonjagen. Aber die Begeisterung der Kinder wird ein Ende haben und dieses Ende wird sie teuer zu stehen kommen. Sie werden die Tempel niederreißen und die Erde mit Blut tränken. Aber schließlich werden die törichten Kinder einsehen müssen, dass sie zwar Rebellen sind, aber kraftlose Rebellen, die ihre eigene Rebellion nicht aushalten können. Tränen vergießen und schließlich einsehen, dass der sie als Rebellen schuf, seinen Spott mit ihnen getrieben hat. Das werden sie in ihrer Verzweiflung sagen und das Gesagte wird Lästerung sein und sie noch unglücklicher machen, denn die menschliche Natur erträgt keine Lästerung und straft dafür schließlich sich selbst, also Unruhe, Ratlosigkeit und Unglück. Das ist das heutige menschliche Geschick nach all dem, was du für ihre Freiheit erduldet hast. Dein großer Prophet sagte in Bildern und Gleichnissen, dass man alle Zeugen der ersten Auferstehung gesehen hätte und dass ihrer aus jedem Stamm 12.000 gewesen wären. Aber wenn ihrer so wenige waren, so müssten sie auch keine Menschen, sondern gleichsam Götter gewesen sein. Sie haben dein Kreuz ausgehalten. Sie haben Dutzende von Jahren hungernd und nackt in der Wüste gelebt und sich von Heuschrecken und Wurzeln genährt. Du kannst selbstverständlich mit Stolz auf diese Kinder der Freiheit, der freien Liebe und des freien, großartigen Opfers in deinem Namen hinweisen. Aber bedenke, dass ihrer nur einige tausend und dass sie überdies Götter waren. Und die anderen? Was haben die anderen schwachen Menschen verschuldet, dass sie das nicht aushalten konnten, was die Starken ausgehalten haben? Was haben die schwachen Seelen verschuldet, dass sie außerstande sind, solch furchtbare Gaben in sich aufzunehmen? Ist es denn möglich, dass du wirklich nur zu den Auserwählten und um der Auserwählten willen gekommen bist? Wenn es so ist, dann ist hier ein Geheimnis verborgen und uns ist es nicht beschieden, es zu begreifen. Und wenn es ein Geheimnis ist, so steht auch uns das Recht zu, ein Geheimnis zu predigen und sie zu lehren, dass es nicht auf die freie Herzensentscheidung und auch nicht auf die Liebe ankommt, sondern auf das Geheimnis, dem sie blind zu vertrauen haben, sogar gegen das eigene Gewissen. Und so haben wir gehandelt. Wir haben deine Opfertat korrigiert und sie auf Wunder, Geheimnis und Autorität gegründet. Und die Menschen haben sich gefreut, dass sie wieder geführt wurden wie eine Herde und dass die Last der furchtbaren Gabe, die ihnen so viele Qualen verursacht hatte, endlich von ihrem Herzen genommen war. Taten wir nicht recht darin, dass wir so lehrten und so handelten? Sprich, haben wir etwa die Menschen nicht geliebt, als wir in Demut ihre Kraftlosigkeit erkannten, in Liebe ihre Bürde erleichterten und in Anbetracht ihrer anfälligen Natur ihnen sogar die Sünde zugestanden, wenn auch nur mit unserer Billigung? Warum also bist du gekommen, uns zu stören? Warum schaust du mich schweigend und eindringlich an mit deinen sanften Augen? Zürne mir, denn ich will deine Liebe nicht, weil auch ich dich nicht liebe. Und was kann ich vor dir verheimlichen? Weiß ich denn nicht, mit wem ich rede? Alles, was ich dir zu sagen habe, ist dir schon bekannt. Ich lese es in deinen Augen. Kann ich denn vor dir unser Geheimnis bewahren? Vielleicht, aber möchtest du es gerade aus meinem Munde hören, so höre denn. Seit langem schon sind wir nicht mit dir, sondern mit ihm. Das ist unser Geheimnis, schon seit 8 Jahrhunderten. Genau 8 Jahrhunderte ist es her, da wir das von ihm annahmen, was du entrüstet zurückgewiesen hast, jene letzte Gabe, die er dir anbot, indem er vor dir alle Reiche der Erde ausbreitete. Wir nahmen aus seiner Hand Rom und das Schwert der Cäsaren und erklärten uns für die Kaiser der Erde, die einzigen Kaiser. Auch wenn es uns bis heute noch nicht gelungen ist, unser Werk zu vollenden. Und wer ist schuld daran? Oh, heute noch stehen wir mit diesem Werk erst am Anfang, aber der Anfang ist gemacht. Wir werden noch lange auf seine Vollendung warten müssen und die Erde wird noch großes Leid erdulden, aber wir werden es vollenden. Wir werden die Cäsaren sein und werden dann an das Glück der Menschen auf der ganzen Welt denken. Indessen hättest du damals schon das Schwert der Cäsaren ergreifen können. Warum hast du diese letzte Gabe von dir gewiesen? Wärst du diesem dritten Rat des mächtigen Geistes gefolgt, so hättest du alles erfüllt, wonach es den Menschen auf Erden verlangt. Das heißt, jemand, den man anbetet, jemand, dem man das Gewissen überantwortet, wodurch die gesamte Menschheit endlich in einen aller Zweifel wahren, allgemeinen und gleichgesinnten Ameisenhaufen vereinigt wird. Denn das Verlangen nach universeller Vereinigung ist die dritte und letzte Qual des Menschen. Von jeher hat die Menschheit als Ganzes um jeden Preis nach der erdumfassenden Totalität gestrebt. Es gab viele große Völker mit einer großen Geschichte, aber je höher diese Völker aufstiegen, desto unglücklicher wurden sie, denn desto stärker empfanden sie das Verlangen nach universeller Vereinigung der Menschen. Die großen Eroberer, ein Timur, ein Genghis Khan, sind wie ein Sturmwind über die Erde dahingejagt, in ihrem Drang, die ganze Welt mit dem Schwert zu erobern. Aber auch sie folgten unbewusst demselben mächtigen Verlangen der Menschheit nach universeller und allgemeiner Vereinigung. Hättest du das Reich und den Purpur Cäsars angenommen, du hättest das Weltreich gegründet und der ganzen Welt den ewigen Frieden gestiftet. Denn wer soll über die Menschen herrschen, wenn nicht die, die über Gewissen herrschen und in deren Hand ihre Brote sind? Und so haben wir das Schwert Cäsars ergriffen und, indem wir es ergriffen, uns von dir losgesagt und sind ihm gefolgt. O, es werden weitere Jahrhunderte von Ausschreitungen des freien Geistes, ihrer Wissenschaft und der Menschenfresserei vorübergehen müssen, denn sie, die ohne uns den Bau ihres babylonischen Turmes begonnen haben, werden mit Menschenfresserei enden müssen. Aber dann wird das Tier uns vor die Füße kriechen, unsere Füße lecken und mit den blutigen Tränen seiner Augen benetzen. Und wir werden auf dem Tier sitzen und den Becher heben, auf dem geschrieben steht Geheimnis. Dann erst wird für die Menschen das Reich des Friedens und des Glücks gekommen sein. Du bist stolz auf deine Auserwählten, aber du hast nur die Auserwählten. Wir aber werden allen den Frieden bringen. Und damit nicht genug. Manche dieser Auserwählten und der Starken, die Auserwählte hätten werden können, haben des Harrens auf dein Kommen müde, die Kraft ihres Geistes und die Glut ihres Herzens auf einen anderen Acker getragen und werden es künftig weiter tun, um schließlich ihr eigenes freies Banner gegen dich zu erheben. Aber du hattest ja selbst dieses Banner erhoben. Bei uns aber werden alle glücklich sein und keinem wird es einfallen, zu rebellieren und andere auszurotten, wie sie es in deiner Freiheit aller Orten getan haben. Oh, wir werden sie davon überzeugen, dass sie nur dann ihre Freiheit erlangen, wenn sie auf ihre Freiheit zu unseren Gunsten verzichten und sich uns anheimgeben. Wird es von uns recht getan sein oder werden wir lügen? Sie werden sich selbst davon überzeugen, dass wir recht taten. Denn sie werden sich daran erinnern, in welche Abgründe der Sklaverei und Verwirrung sie deine Freiheit gestürzt hat. Die Freiheit, der freie Geist und die Wissenschaft werden sie in ein so undurchdringliches Dickicht führen und sie vor solche Wunder und unergründliche Geheimnisse stellen, dass die einen von ihnen, die Widerspenstigen und Unbändigen, sich selbst ausrotten und die anderen, die Widerspenstigen, aber Kraftlosen, sich gegenseitig ausrotten werden, während die Dritten, die übrig gebliebenen Schwächlinge und Pechvögel, sich uns zu Füßen legen und uns auch anflehen werden. Ja, ihr habt recht getan, ihr allein seid im Besitz seines Geheimnisses. Wir kehren zu euch zurück, rettet uns vor uns selbst. Wenn sie aus unseren Händen die Brote empfangen werden, und werden sie natürlich sehen, dass wir diese Brote, das Werk ihrer eigenen Hände, ihnen nehmen, um sie unter ihnen zu verteilen, dass von einem Wunder nicht die Rede sein kann. Sie werden sehen, dass wir mitnichten Steine in Brot verwandelt, aber sie werden wahr und wahrhaftig mehr noch als über das Brot sich darüber freuen, dass sie es aus unseren Händen erhalten. Denn sie werden sich nur zu gut daran erinnern, dass früher ohne uns die Brote ihr eigenes Werk sich in ihren Händen in Steine verwandelt und erst nachdem sie zu uns zurückgekehrt waren, die Steine in ihren Händen sich in Brote verwandelt haben. Sie werden gut, sehr gut schätzen lernen, was es bedeutet, sich endgültig zu unterwerfen. Und solange die Menschen dies nicht einsehen, werden sie unglücklich bleiben. Und wer hat dieses Nicht-Einsehen begünstigt, weißt du das? Wer hat die Herde versprengt und sie auf unbegehbaren Wegen zerstreut? Aber die Herde wird sich von Neuem sammeln und sie von Neuem unterwerfen, diesmal endgültig. Und dann werden wir ihnen ein stilles, bescheidenes Glück gewähren, das Glück der Schwachen, wofür sie auch geschaffen sind. Oh, wir werden sie schließlich davon überzeugen, dass sie keinen Grund zum Hochmut haben, denn du hattest sie erhöht und sie damit den Hochmut gelehrt. Wir werden ihnen beweisen, dass sie schwach sind, dass sie Mitleid verdienen, dass sie nichts anderes sind als Kinder. Dass aber das Glück eines Kindes das süßeste Glück ist. Sie werden ängstlich werden, sie werden an uns hängen und sich bange an uns drängen, wie Küken an die Glucke. Sie werden uns bewundern und fürchten und auf uns stolz sein, weil wir so mächtig und so klug sind, dass wir eine versprengte, ungebändigte Herde von 1.000 Millionen Köpfen bändigen können. Sie werden ermattet vor unserem Zorn zittern, ihr Denken wird verzagen, ihre Augen werden sich leicht mit Tränen füllen, wie die Augen von Kindern oder Frauen, aber ebenso leicht werden sie auf ein Zeichen von uns zur Heiterkeit, zum Lachen, zur hellen Freude und zum glücklichen Kindergesang übergehen. Ja, wir werden sie arbeiten lassen, aber in ihrer freien Zeit ihnen ein Leben bieten, das wie ein Kinderspiel ist, mit Liedern, Kinderchören, begleitet von unschuldigen Tänzen. Oh, wir werden ihnen auch die Sünde erlauben, denn sie sind schwach und kraftlos, und sie werden uns lieben wie Kinder, weil wir ihnen die Sünde erlauben. Wir werden ihnen sagen, dass eine jegliche Sünde erlassen werde, wenn sie mit unserer Erlaubnis begangen würde, dass wir ihnen darum die Sünde erlaubten, weil wir sie liebten, die Strafe aber für ihre Sünden bereitwillig auf uns nehmen. Wir werden sie auf uns nehmen. Sie aber werden uns vergöttern als ihre Wohltäter, die ihrer Sünden Last vor Gott tragen, und sie werden vor uns keine Geheimnisse haben. Wir werden ihnen erlauben oder verbieten, mit ihren Frauen und Geliebten zu schlafen, Kinder zu zeugen oder nicht, alles nach dem Maß ihres Gehorsams, und sie werden sich uns fröhlich und heiter unterwerfen. Die schlimmsten Qualen unseres Gewissens, alles werden sie uns darbringen, und wir werden sie von allem befreien. Und sie werden voll Freude auf unsere Sündenbefreiung vertrauen, weil sie sie von der großen Sorge und den jetzigen furchtbaren Qualen der persönlichen und freien Entscheidung erlöst. Und alle werden glücklich sein. Millionen von Wesen, außer den paar hunderttausend, die über sie wachen. Denn wir allein, wir, die das Geheimnis bewahren, nur wir werden unglücklich sein. Es wird 1000 Millionen glücklicher kleiner Kinder geben und 100.000 Märtyrer, die den Fluch der Erkenntnis von Gut und Böse freiwillig auf sich genommen haben. Sie werden friedlich sterben, friedlich in deinem Namen erlöschen und jenseits des Grabes nichts als den Tod finden. Wir aber werden das Geheimnis hüten und sie um ihres Glückes willen mit himmlischer Belohnung, welche ewig sei, locken. Aber selbst wenn im Jenseits etwas wäre, so wäre es freilich nicht für solche wie sie. Es wird geredet und prophezeit, dass du wiederkommen und siegen wirst, gefolgt von deinem Auserwählten, den Stolzen und Mächtigen. Wir aber werden sagen, dass diese nur sich selbst retten wollten, während wir alle gerettet haben. Es wird geredet, dass der Buhlerin, die auf dem Tier sitzt und in ihren Händen das Geheimnis hält, Schimpf angetan wird, dass die anderen, die Kraftlosen, sich von Neuem erheben, ihr Scharlachgewand zerreißen und ihren eklen Leib entblößen werden. Aber dann werde ich mich erheben und dir 1000 Millionen glücklicher kleiner Kinder zeigen, die keine Sünde kennen. Und wir, die wir ihre Sünden um ihres Glückes willen auf uns genommen haben, wir werden vor dich treten und sagen, richte uns, wenn du es kannst und wenn du es wagst. Du musst wissen, dass ich dich nicht fürchte. Du musst wissen, dass auch ich in der Wüste gelebt, dass auch ich mich von Heuschrecken und Wurzeln ernährt, dass auch ich die Freiheit gesegnet habe, mit der du die Menschen gesegnet hast, und mich auch bereitet habe, mich in die Zahl deiner Auserwählten einzureihen, der Mächtigen und Starken, in dem Verlangen, dass die Zahl voll werde. Aber ich kam zu mir selbst und wollte nicht länger dem Wahnsinn dienen. Ich kehrte um und schloss mich der Schar derer an, die deine Tat korrigiert haben. Ich verließ die Stolzen und kehrte zurück zu den Bescheidenen um des Glückes dieser Bescheidenen willen. Das, was ich dir sage, wird sich erfüllen und unser Reich wird errichtet werden. Ich wiederhole, du wirst schon morgen diese gehorsame Herde sehen, wie sie auf meinen Wink herbeistürzt, um die glühenden Kohlen deines Scheiterhaufens zu schüren, auf dem ich dich dafür verbrennen werde, da du gekommen bist, uns zu stören. Denn wenn es einen gibt, der mehr als alle unseren Scheiterhaufen verdient hat, dann bist du es. Morgen werde ich dich verbrennen, Dixie. Als der Großinquisitor verstummte, wartete er eine Weile, dass der Gefangene ihm antworte. Ihn bedrückt sein Schweigen. Er hat gesehen, wie der Gefangene ihm die ganze Zeit hingegeben und still zuhörte, den Blick auf seine Augen gerichtet und offenbar ohne die Absicht, ihm zu widersprechen. Der Greis wünscht, dass auch er nur ein Wort an ihn richte, sei es noch so bitter furchtbar. Er aber nähert sich plötzlich dem alten Mann und küsst ihn still auf seine blutleeren 90-jährigen Lippen. Das ist seine ganze Antwort. Der Greis erschauert. In seinen Mundwinkeln zuckt es. Er geht zur Tür, schließt sie auf und sagt zu ihm, »Geh und komme nicht wieder. Komme nie mehr wieder. Niemals, niemals.« Und er lässt ihn hinaus auf die dunklen Plätze der Stadt. Der Gefangene geht.